Hochschule Düsseldorf, der Podcast.
Herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcasts zur Ausstellung Journey Through a Body in der Kunsthalle Düsseldorf. Ich bin die kuratorische Assistentin Juliane Hoffmanns und habe heute Besuch von den Mitinitiatorinnen des DEFRAG-Gesin, Lisa Tracy Michalik und Ina Hulev. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich total und ja, ihr macht im DEFRAG-Gesin feministisch-utopische Gedankenexperimente. Was kann ich mir denn darunter vorstellen und was ist so euer Ziel damit?
Hi, erstmal danke für die Einladung. Also DEFRAG-Gesin, das ist ein Magazin, in dem wir sozusagen unseren Gedanken und alles, was uns, aber auch Leuten, mit denen wir irgendwie verbündet sind, im Kopf rumschwirrt, versuchen auf Papier zu bringen und das irgendwie zusammenzustellen, um dem Ganzen einen Platz zu geben, weil wir auch das Gefühl haben, dass teilweise bestimmte Gedanken, die wir haben, vielleicht noch nicht so oft vertreten sind, wie wir das gerne hätten. Und deswegen haben wir dieses Zine initiiert und sind jetzt mittlerweile in der zweiten Ausgabe.
Schön. Genau, vielleicht ergänzend noch dazu, wir sind eine Printpublikation. Also es gibt einige vielleicht Instagram-Seiten oder auch Blogs, die natürlich ähnliche Thematiken behandeln, aber irgendwie sowas, das dann gedruckt ist und die Leute das zu Hause liegen haben und das halt auch so im eigenen Verlag entsteht, das ist dann vielleicht doch eher die Seltenheit.
Und wenn es jetzt um diese Utopien geht hinter euren Experimenten, was würdet ihr denn sagen, was noch alles passieren muss in der Gesellschaft, dass sich solche Utopien auch verwirklichen können? Geht das überhaupt?
Also ich würde sagen, ja, es geht. So optimistisch bin ich noch. Aber es muss sich halt strukturell was verändern. Was bei uns halt auch so das Ding ist, wir wollen eben auch ganz dezidiert mit feministischen Strukturen arbeiten. Ina und ich und Jolande Hörmann und Lan Nguyen. Und ja, uns ist eben diese feministische Arbeit wichtig. Also wir sind alle auf Augenhöhe, ohne Hierarchien. Eine Redaktion, wo wir halt alles ausdiskutieren und es gibt jetzt nicht irgendwie eine Person, die der anderen übergestellt ist. Uns ist es wichtig, den Beitragenden ein Honorar zu zahlen für ihre Beiträge und das eben auch zu zeigen, dass wir das sehr wertschätzen. Und das sind halt eben Strukturen, an denen sich was ändern müsste, weil das läuft, glaube ich, in anderen Redaktionen dann auch ganz anders ab.
Und was können denn einzelne Institutionen und einzelne Personen oder ich jetzt zum Beispiel dazu beitragen, dass sich was ändert?
Also so gerade ist es ja an sich nach außen hin, denkt man so, die Kulturlandschaft, die Kunstlandschaft, es wird alles total super, weil alles super divers ist. Zum Glück werden irgendwie auch machtkritische Veranstaltungen durchgeführt, irgendwie Themen wie Gender, Race, Class jetzt nochmal ein bisschen weniger, aber das auch, dass es so mehr in den Fokus von Kultur rückt. Aber oft ist auch so ein bisschen das Gefühl, dass es nach außen hin scheint, aber innerhalb der Strukturen sich dann doch die Strukturen selbst nicht verändern. Und wenn man innerhalb dieser Strukturen ist, dadurch gegen sehr viele Barrieren ankämpfen muss. Wir haben gemerkt, dass wir total viele zum Beispiel Ideen haben, wie wir das Ganze umsetzen können. Und auch, dass wir haben jetzt für die zweite Ausgabe zum ersten Mal einen Open Call gemacht, auch gemerkt, dass es total viele Leute gibt, die einfach auch Bock drauf haben. Aber was vielleicht der größere Teil war, nicht diese Ideenfindung zu haben, sondern irgendwie eine Möglichkeit zu finden, diese Ideen überhaupt zu finanzieren, dass das vielleicht der schwierige Punkt ist. Also etwas, was irgendwie so noch tiefer in die Strukturen reingeht, da etwas zu verändern.
Ja, da geht es ja auch einfach viel um Macht, ne? Und ich denke auch, dass so die einzelnen Institutionen auch ihre eigenen Machthierarchien auch einfach hinterfragen müssen, damit sich halt wirklich auch langfristig was tut.
Ja, richtig. Du sagst ja, was kann man selbst tun, was können Institutionen tun? Genau das, was du gesagt hast, und halt wirklich einfach Raum zur Verfügung stellen und ganz ehrlich auch finanzielle Ressourcen zur Verfügung stellen, weil die sind ja da, aber dann ohne so diesen Gatekeeping-Effekt, sondern wirklich den Leuten einfach den Freiraum zu lassen, dann irgendwie wirklich ihre Kunst zu machen, so ohne dass dann doch irgendwie wieder reingeredet wird von wegen so, ja, aber ich stelle dir hier den Raum, deswegen musst du jetzt im Endeffekt doch nach meiner Pfeife tanzen. So.
Oder dass dann doch die Institutionen das Kapital rausschlagen am Ende.
Genau.
Ja. Und vielleicht kurz zum Begriff Zine. Der Begriff stammt ja vom Wort Magazine ab. Und wo würdet ihr denn sagen, ist da der Unterschied? Und was hat ein Zine für ein Potenzial, was ein Magazine vielleicht nicht hat?
Also der Begriff Zine ist ja eigentlich aus so einer Tradition vom Selbstverlag entstanden, wo wir uns auch dezidiert einreihen. Das ist, man könnte sagen, so ganz viele Zines sind zum Beispiel in so einer feministischen, auch von Punk inspirierten Bewegung entstanden, was wir auch sehr spannend finden. Allerdings ist es da noch nicht so divers gewesen, ich meine, bei der ersten Generation von Zines. Ja, auf jeden Fall hat sich da schon total viel getan. Und was halt eben bei Zines ist, dass es ganz oft irgendwie selbst kopiert ist, auf einen Kopierer gelegt, verteilt, schnell zugetackert. Da würde ich sagen, dass wir uns da schon auf jeden Fall unterscheiden, weil wir jetzt auch eine total gute Zusammenarbeit mit der Designerin und Schriftgestalterin Charlotte Rode haben, die auch das Ganze in eine visuell super hochwertige, aber immer noch also von feministischen Prinzipien getragene gestalterische Form bringt, und dass sich das wir, sag ich mal, vom Gedanken her uns in diese Zine-Tradition verorten, aber in der Gestaltung da auf jeden Fall auch das nochmal von diesem einfach schnell auf den Drucker gelegt, kopiert, zusammengetackert, da nochmal was anderes draus machen.
Und wo liegen so die Möglichkeiten? Also ich habe das jetzt so verstanden, dass es eben gerade darum geht, Gedanken, die vielleicht noch nicht komplett ausgereift sind, zu Papier zu bringen. Und das würde ja auch in diesem DIY-Charakter dann so ein bisschen wiedergespiegelt werden. Habe ich das so richtig verstanden?
Das ist ein Aspekt, ja. Aber ich glaube, was unser Zine irgendwie besonders macht, wir stellen kein Oberthema zum Heft. Also es ist ja oft so, dass ja, verschiedene Zines oder Magazine, die vielleicht auch so im Eigenverlag erscheinen, dass die dann das Oberthema, keine Ahnung, Liebe oder was auch immer stellen, und dann schicken die Leute dazu Beiträge ein. Und bei uns ist es eben so, wir stellen kein Oberthema und wir nehmen auch nicht nur Textbeiträge an, wir nehmen auch Illustrationen, Bilder oder auch Musikmixes oder wenn die Leute sonst irgendwie was machen, was wir irgendwie im Heft abdrucken können. Also natürlich können wir keinen Musikmix abdrucken, aber da finden wir dann mit Charlotte eben auch immer eine spannende Art und Weise, das zu gestalten und dann eben auf einen Link oder einen QR-Code zu verweisen, dass die Leute dann eben auf die Dateien zugreifen können. Und genau, das ist so auch so dieses feministisch-utopische Gedankenexperiment, dass irgendwie so Platz und Raum eigentlich für alles ist, was sich irgendwie da so, ja, machen lässt. Genau.
Toll, gerade auch im Kontext des Sichtbarmachens einfach, ne, dass da wirklich jeder auch seine Plattform finden kann. Und ja, ihr seid ja auch in unserem Begleitprogramm vertreten, und zwar macht ihr eine Lecture-Performance, in der ihr euch mit Spiegeln auseinandersetzt. Und Spiegel haben ja auch generell die Aspekte der Betrachtung und Wahrnehmung mit künstlerischen Arbeiten gemein. Und auch die Kunsthalle hat sich 2016 im Zuge der Ausstellung Schaf und Ruder, Wool and Water, bereits mit Spiegeln und der gespiegelten Reflexion befasst. Und einer von zwei von Gerhard Richter 1981 produzierten Spiegeln ist eines der wenigen Sammlungsobjekte der Kunsthalle. Ja, und natürlich auch in Anbetracht der aktuellen Schau, die Körperwahrnehmung und Selbstidentifikation erforscht, spielen Spiegel natürlich eine große Rolle, da sie auch gerade im Kontext der Selbstwahrnehmung eben eine extreme Macht haben und ja nicht nur die Realität abbilden, sondern verzerren. Was sind denn so eure Assoziationen damit, gerade auch wenn es jetzt um Macht geht?
Also ich glaube, was man so bei Spiegeln sagen kann, dass das sind wir auch, als wir für die Performance recherchiert haben, dass sich da einfach irgendwie, wenn man sich das wie so eine Mindmap vorstellt, irgendwie vom Thema Spiegel, man super viele Fäden weiterspinnen kann. Und dass irgendwie so ganz viele Theorien, kulturelle, popkulturelle Phänomene irgendwie sich so auf den Spiegel zurückführen lassen. Jetzt einerseits sowas wie irgendwie Spiegelstadium in der Psychoanalyse, aber so auch so gruselige Aspekte wie Doppelgänger hat ja auch irgendwie sowas Gruseliges. Und auch dieser Aspekt, den du genannt hast mit so Selbstbetrachtung. Und irgendwie, ich glaube, das fanden wir so spannend, wie sich das alles miteinander verknüpfen lässt.
Ja, genau. Eben, dass der Spiegel so das Medium schlechthin ist, um sich überhaupt selbst wahrzunehmen. Also ich finde diesen Gedanken irgendwie super spannend. So, ich kann mich ja nicht selbst sehen. So, ne? So, du kannst mich gerade sehen, Ina kann mich sehen, ich kann mich selbst nicht sehen. Ich kann meine Hände sehen, ich kann meine Beine sehen, aber ich kann mich selbst ja so in dem Sinn irgendwie ja nicht wahrnehmen. Ne? Außer ich gucke in den Spiegel oder jemand macht ein Foto oder ein Video von mir. Und irgendwie ist das so ein total krasser Gedanke. So, ne? So, ich bin ich, aber ich kann mich nicht selbst wahrnehmen, so ist halt irgendwie krass. Und ja, so kamen wir dann irgendwie so darauf. Und ja, jetzt fürs nächste Defrag-Scene, was erscheint, hatte ich auch einen Text geschrieben, inspiriert von einem Traum, den ich als Kind hatte. Ich werde jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber wo ich in den Spiegel schaue und dann so ein sehr gruseliges Erlebnis hatte. Und ja, so hat sich dann irgendwie alles so zusammengefunden.
Ja, und ich meine, gerade auch in Bezug auf Social Media und Selfies und Diet Culture und so, ist da ja auch, glaube ich, das verzerrende Potenzial immer größer geworden zwischen was sehe ich im Spiegel und was nehme ich wirklich wahr. Weil man ja auch einfach viel zuschreibt glaube, dass das auch eben extrem durch die Gesellschaft beeinflusst wird. Eben wie man sich selber wahrnimmt, was so Idealbilder und die vermeintliche Norm angeht.
Ja, genau. Also wir hatten jetzt dann für den Reader zum Begleitprogramm hatten wir noch einen, wie so eine Art Psychotest geschrieben. Ja, es ist ganz lustig. Also wir fanden es sehr lustig, haben auch schon Feedback bekommen, dass andere Menschen es auch lustig fanden. Es ist halt irgendwie so ein bisschen wie so clickbaity formuliert, so, oh mein Gott, schau in den Spiegel und finde heraus, welcher Spiegeltyp du bist. So, ne, das kennen wir doch alle, wir gucken in den Spiegel, jedes Mal guckt jemand anders zurück. So, finde heraus, wer dir das nächste Mal entgegenblickt. Weil ich meine, ne, eigentlich ist ja klar, ich gucke in den Spiegel und da weiß ich ja, wer mir so entgegenblickt. Aber andererseits gibt es ja, wie du sagst, ja doch manchmal irgendwie auch so Brüche oder wie Ina sagt, so Schauerromantik, ne, irgendwie Doppelgängermotiv. Und ja, das sind halt alles so Sachen, die wir ganz interessant fanden. Dann haben wir dann auch so diesen kleinen Test zusammengestellt.
Auch dieses Selbstwahrnehmung, wie irgendwie wird man von der Gesellschaft wahrgenommen, was möchte man eigentlich irgendwie mitteilen? So diese Differenz ist ja auch sowas, was wir dann im Sinn verhandeln, wo es dann auch wieder eine Verknüpfung zur Performance gibt. Also gerade irgendwie dieses Utopien schaffen für Menschen, die als vermeintlich anders irgendwie gesellschaftlich markiert werden. So wie ist aber der wirkliche Blick, was... Also nicht, dass es irgendwie, wenn eine Person irgendwas sagt, dass es dann stellvertretend für irgendwie alle Menschen trifft, die vielleicht eine ähnliche Biografie haben, aber einfach, dass überhaupt so ein Diskurs stattfindet. Und das ist ja so etwas, was wir auch mit dem Sie machen, und da gibt es auch diese Verbindung. Mhm.
Also können wir uns im Prinzip ja dann auch irgendwo auf ein utopisches Gedankenexperiment bei der Performance einstellen, oder?
Ja, ja. Ich würde sagen schon, also ich glaube, es wird irgendwie ganz, ganz lustig stellenweise, ganz interessant stellenweise. Vielleicht denkt, werden ein paar Leute ein bisschen über gewisse Themen nachdenken. Ich glaube, es wird schon zu Gedanken anregen.
Wir haben da sehr viele verschiedene so Referenzen eingebaut, irgendwie von Psychoanalyse bis hin zu Werbung und Kinder-Fantasy-Romanen und Memes, und deswegen wird da, glaube ich, auch viel zusammenkommen.
Schön. Und möchtet ihr vielleicht noch was zur nächsten Ausgabe des Scenes sagen? Wann kann man die erwerben und wie kann man die erwerben?
Ja, genau. Also das Verkaufsdatum steht noch nicht fest. Wir sind jetzt gerade so in der Schlussproduktion, aber es wird wohl, wenn alles gut läuft, so Mitte, Ende Juli erscheinen. Da werden wir aber auf jeden Fall noch auf Instagram und unserer Webseite das bekannt geben. Genau, kaufen kann man es über unsere Website www.defragzine.de. Und da sind wir gerade noch dabei, den Shop einzurichten, zusammen mit Toni Brell, auch einer feministischen Webdesignerin, die für uns die Website gemacht hat.
Und auf Instagram findet man euch ja auch unter defragzine,
richtig? Genau, richtig, ja.
Gut, dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende des Podcasts angelangt. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch für das spannende Gespräch bedanken. Und dann sehen wir uns am 1.7. bei eurer Lecture Performance.
Genau, vielen Dank für die Einladung.
Danke und bis bald.